Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. In 2 Tagen geht es los, die Olympischen Winterspiele in Peking. Sportliche Vorfreude, die will bei vielen allerdings nicht aufkommen. Denn Rodeln, Skifahren, Eiskunstlaufen, kann man all das unbeschwert machen oder auch nur vom Sofa aus zuschauen, wenn derselbe Staat zugleich einen Völkermord verübt an der religiösen Minderheit der Uiguren. Das werfen Menschenrechtler und westliche Regierungen China vor. Darüber spreche ich gleich mit der Religionswissenschaftlerin Paula Schrode. Sie hat bei den Uiguren geforscht und beobachtet die Entwicklungen dort seit rund 2 Jahrzehnten. In China leben rund 10 Millionen Uigurinnen und Uiguren. Einige Schätzungen gehen auch noch von ein paar Millionen mehr aus. Die muslimische Minderheit lebt vor allem in der Provinz Xinjiang. Und die Situation dort hat sich massiv verschlechtert in den vergangenen Jahren. Unter anderem die US-Regierung spricht von einem Genozid, einem Völkermord, also an den Uiguren durch die Volksrepublik. Von Umerziehungslagern wird immer wieder berichtet, von Zwangsarbeit, Folter und auch von systematischen Vergewaltigungen. China bestreitet all das, aber die Verbrechen sind gut belegt durch Betroffenenberichte, verdeckte journalistische Recherchen, Satellitenbilder oder auch geleakte Dokumente. Darauf weist Paula Schrode hin, Religionswissenschaftlerin und Professorin an der Universität Bayreuth. Ich habe gestern mit Paula Schrode gesprochen und sie als erstes gefragt, ob zu befürchten ist, dass die uigurische Kultur vollständig aus China verschwinden wird.
Ja, da es im Moment nicht möglich ist, in die Region zu reisen und tatsächlich am uigurischen Leben irgendwie teilzunehmen, ist schwer einzuschätzen, was davon tatsächlich erhalten bleiben kann. Aber von dem, was man hört, dürften die Schäden unermesslich sein und vieles ist wahrscheinlich unwiederbringlich zerstört. Also rein materiell zum einen. Was bestimmte Praktiken und Traditionen angeht, kann natürlich manches irgendwann in der Zukunft vielleicht wiederbelebt werden. Aber ja, für die jetzt lebenden Menschen ist das natürlich ein schwacher Trost. Also wenn wir von Kultur sprechen, geht es ja nicht um was Abstraktes, was man irgendwie im Museum bewahren und dokumentieren kann, sondern es geht eben um das ganz konkrete Leben von Menschen. Die chinesische Regierung scheint wohl so eine Fassade der religiös-kulturellen Vielfalt schon erhalten zu wollen, aber eben nicht in die Hände der Bevölkerung zurückzugeben. Also es sieht so aus, dass Elemente uigurischer Kultur wahrscheinlich so vor allem in Form von Inszenierungen überleben sollen, weil das die Regierung auch für den Tourismus braucht, vielleicht auch für ihr internationales Ansehen. Aber die tatsächliche gelebte Kultur, also die Lebensweise der Menschen, die hat Brüche erlebt, die wahrscheinlich nicht wieder zu heilen sind.
Jetzt wird vor allem von der Situation der Menschen berichtet. Sie haben am Anfang Ihrer Antwort gesagt, es sind auch Güter zerstört worden. Also worum geht es da konkret?
Da geht es um sehr viele Moscheen, aber auch um andere heilige Orte, also ehemalige Pilgerorte, die zerstört worden sind. Das kann man anhand von Satellitenbildern sehr gut sehen. Es sind auch Friedhöfe. Also es sind tatsächlich Orte, die eigentlich dazu dienen, gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Also Orte, die auch zum Zusammenkommen dienen. Ja? Also dass Menschen miteinander bestimmte Feste begehen, miteinander bestimmte Rituale begehen. Das sind solche Orte, die da vorrangig zerstört werden. Es bleiben auch welche erhalten, wie gesagt, die dann auch präsentiert werden als Beispiele eben für die lokale Kultur, aber es sind dann keine Orte mehr, in denen diese Kultur lebt.
Jetzt kennen Sie die Region nicht nur von Satellitenbildern, sondern Sie waren auch zweimal selber da in den Jahren 2004 und 2015 als Feldforscherin. Wie hat sich die Situation dort in dieser Zeitspanne verändert?
Ja, 2004 hat sich die Benachteiligung der Uiguren vor allem auf der Ebene von Diskriminierung, Schikanen abgespielt. Also konkret waren zum Beispiel Uiguren mit beruflichen Ambitionen eigentlich dazu gezwungen, schon sich kulturell irgendwie zu assimilieren. Also Es gab sehr konkrete strukturelle Benachteiligungen aufgrund von Sprache und Religionspraxis, also zum Beispiel wer an der Universität studieren wollte oder irgendwie im Staatsdienst beschäftigt war, durfte nicht religiös praktizieren. Das wurde auch überwacht, zum Beispiel in Studentenwohnheimen. Der religiöse Bereich war insgesamt schon damals sehr stark reglementiert, sehr stark eingeschränkt. Also Minderjährige zum Beispiel durften keine Art von religiöser Unterweisung erhalten, durften nicht in Moscheen gehen und so weiter. Aber es gab damals immerhin noch Sphären, die sich der Überwachung entzogen haben. Also es gab Rückzugsräume im Privaten oder vor allem auch in ländlichen Regionen. Es gab diese latente Angst, diese Unfreiheit, auch Frust, aber es gab eben Strategien, damit umzugehen. Also die staatliche Überwachung hatte gewisse Lücken. 2015 hatte sich die Situation einfach insgesamt sehr stark verschärft. Also die Atmosphäre war eine ganz andere Atmosphäre der Angst. Überall im öffentlichen Raum sah man Hinweise auf Verbote, die sich stark immer wieder auf Religionen bezogen. Also zum Beispiel ist es verboten, das Gebet zu verrichten, solche Dinge. Transparente mit Vorschriften zu Kleidung. Eine sehr hohe Präsenz von Militär und Polizei im öffentlichen Raum. Und es gab eben auch schon diese Gerüchte von Verhaftungen und von Menschen, die spurlos verschwunden sind. Was für mich das Auffälligste war, insbesondere dann auch bei einer Fahrt in südlichere Regionen, dass Uiguren deutlich Angst hatten, mit ausländischen Personen, also mit uns in engeren Kontakt zu treten. Das war 10 Jahre zuvor genau das Gegenteil. Also da gab es gerade unter Uiguren immer eine sehr hohe Offenheit gegenüber Ausländern und man hat gemerkt, jetzt herrscht einfach Angst. Und rückblickend war diese Zeit eigentlich genau der Vorlauf zu der Phase dieser Masseninternierungen. Also zu der Zeit war die Unterdrückung im Süden besonders stark, die Überwachung. Und dann sind viele Uiguren in die Städte gezogen, also praktisch wirklich auch geflüchtet. Aber ab dem wohl Frühjahr 2017 ungefähr wurden die neu zugezogenen uigurischen Migranten aus den Städten wieder zurückgeschickt in ihre Heimatorte und dann dort häufig direkt interniert. Also das war eigentlich so der Vorlauf, dass sich dieser staatliche Zugriff sehr stark verschärft hatte und dass die Menschen eben offensichtlich gespürt haben, dass die Lage jetzt wirklich bedrohlich wird.
Die Uiguren sind jetzt öfter in Medienberichten zu finden im Vorfeld der Olympischen Spiele. Sie sind im Grunde ja eine doppelte Minderheit im Vielvölkerstaat China. Zum einen eine sprachliche, sie sprechen eine Turksprache, außerdem eine religiöse Minderheit, sie sind nämlich Muslime. Ganz knapp gefragt, wer sind eigentlich die Uiguren?
Ja, Sie haben es eigentlich schon gesagt. Es ist eben eine Bevölkerungsgruppe, die sprachlich und kulturell Teil Zentralasiens ist, also diese Region, die seit dem 19. Jahrhundert Xinjiang heißt, als sie dann Teil des chinesischen Kaiserreichs wurde, die hat man früher als Turkestan bezeichnet, also als ein Kulturraum zusammenhängend eben mit dem, was heute Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan ist. Ja, und die Menschen dort leben seit über 1000 Jahren in dieser Region. Also natürlich waren die verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch stark in Bewegung. Da gab es ja Wanderbewegungen und Vermischungen und so weiter. Aber die Region ist eigentlich schon seit sehr langer Zeit eben türksprachig und seit dem 10. Jahrhundert auch muslimisch geprägt.
Was für eine Art Islam ist das, die bei den Uiguren vorherrscht?
Ja, es gibt natürlich durchaus auch Unterschiede in so einer noch recht großen Bevölkerungsgruppe, historisch gewachsene Unterschiede. Insgesamt kann man sagen, dass historisch gesehen vor allem der Islam dort von Sufismus geprägt ist, also von religiösen Orden, auch von Heiligenverehrungen, lokalen Pilgerorten. Das spielt vor allem auch im südlichen Xinjiang bis heute, oder ja, bis in die jüngste Vergangenheit, muss man vielleicht sagen, eine große Rolle. Es gab aber auch zum Beispiel seit dem 19. Jahrhundert Einflüsse von islamischen Modernisierungsbewegungen, die genau solche traditionelleren Praktiken auch kritisierten und diese traditionellen religiösen Autoritäten kritisierten. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, also Uiguren haben immer viel Wert darauf gelegt, in meiner Erfahrung, dass sie zwar Muslime sind, aber dass ihr Islam anders ist, dass es ein uigurischer, ein zentralasiatischer Islam ist und die Kontrastfolie war dabei immer so ein bestimmtes, eher negatives Bild vom arabischen Islam, übrigens auch teilweise vom Islam in der Türkei, der immer so eher als ja, sehr eng oder fundamentalistisch vorgestellt wurde. Und gerade im Norden und auch in den Städten war der Islam auch einfach oft nur, also mehr so ein Identitätsmerkmal und auf bestimmte Praktiken oder auf bestimmte Anlässe beschränkt. Also man ist als Uigure eben Muslim, ja, man hat vielleicht einen muslimischen Namen, Man isst auf jeden Fall kein Schweinefleisch, man feiert bestimmte Feste und Lebenszyklusriten. Aber insgesamt habe ich häufig so gehört, ja, wir sind Muslime, aber wir sind nicht so wie die typischen Muslime. Also man hat sich da mal so bezogen auf dieses vielleicht so ein bisschen globale Klischee oder auch man hatte dieses Bedürfnis, sich abzugrenzen von dem Bild eines fundamentalistischen Islams.
Zugleich gibt es ja aber auch Berichte über Fundamentalismus oder Dschihadismus, Terrorismus durch Uiguren in China. Wie sind diese Berichte einzuordnen?
Ja, das ist sehr schwierig, diese Frage. Auf jeden Fall, was sich sagen lässt, ist, dass die chinesische Regierung sehr stark diesen Diskurs dann nach dem 11. September angefangen hat zu bedienen. Also die Region war schon immer eine unruhige Region, weil das, was ich zuvor beschrieben hatte, ja schon immer dazu geführt hat, dass Uiguren sich gegen bestimmte Formen der chinesischen Herrschaft in der Volksrepublik wie aufgelehnt haben, also protestiert haben. Es gab immer wieder auch kleinere Aufstände. Das hat es also immer gegeben, aber das wird seit den 2000ern neu geframed. Also der islamische Terrorismus, der islamische Extremismus ist seitdem Vorwand, um uigurisches Leben insgesamt zu unterdrücken. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch irgendwie in dieser Zeit nicht auch unter Uiguren möglicherweise Sympathien für so eine globale Dschihad-Idee oder so gegeben haben kann. Aber sehr deutlich ist eben, dass das, was passiert ist, vor allem über diesen globalen Krieg gegen den Terror legitimiert wurde von chinesischer Seite in einer Art und Weise, in der es definitiv keine Entsprechung in der Realität hatte.
Die Uiguren sind ja nicht die einzige religiöse Minderheit in China, die unter staatlichen Repressionen leidet. Nach wie vor steht auch Tibet im Fokus und der dortige Buddhismus. Anfang des Jahres haben zum Beispiel Tibet-Aktivisten gemeldet, dass dort eine große Buddha-Statue zerstört worden sei. Und auch Christinnen und Christen, die können ihre Religion in China oft wohl nur eingeschränkt praktizieren, etwa in sogenannten Hauskirchen. Ist das Vorgehen der Volksrepublik gegen die Uiguren also gewissermaßen symptomatisch für das Verhältnis Chinas zu religiösen Minderheiten?
Ja, also natürlich ist dieser Fall ganz klar in diesem Gesamtkontext zu sehen, also Gesamtkontext einer sehr, sehr repressiven Minderheitenpolitik in China, bei der Religion auch immer ein ganz zentraler Angriffspunkt ist, wenn auch nicht der einzige. Im Moment hat sich das eben tatsächlich bei den Uiguren ganz besonders zugespitzt. Wie gesagt, ich denke, dieser globale Krieg gegen den Terror und natürlich auch Infrastrukturprojekte, die China genau in dieser Region im Moment verfolgt, sind dafür sicherlich Gründe, weshalb das im Moment die Region ist, in der es besonders dramatisch sich entwickelt hat. Aber ja, in der Vergangenheit haben Uiguren oft darüber geklagt, dass ihre Situation zu wenig gesehen wird und dass die Welt immer nur über Tibet spricht. Umgekehrt sollte man natürlich auch jetzt die Tibeter nicht vergessen und andere Minderheiten, die Sie angesprochen haben. Also tatsächlich scheint auch in Tibet die Unterdrückung gerade in den vergangenen Wochen wieder sich intensiviert zu haben, also auch in religiösen Einrichtungen. Man müsste genauso über kleinere, die inoffiziellen christlichen Gemeinden sprechen. Also das ist tatsächlich der Gesamtzusammenhang. Aber ja, ich bin da jetzt keine Expertin für die gesamte Wetterlage und für die politischen Strategien, die da die Volksrepublik vielleicht insgesamt gerade verfolgt.
Dann schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Olympischen Winterspiele. Viele westliche Länder, die blockieren die Spiele ja diplomatisch, darunter die USA und Großbritannien. Auch in Deutschland wurde und wird das Thema kontrovers diskutiert. Wissen Sie, wie es in islamisch geprägten Staaten ist? Auch wenn das ja nicht unbedingt Wintersportnationen sind, löst die Situation der Uiguren dort vielleicht trotzdem noch stärkeren Protest gegen China aus?
Ja, so eine sehr laute Debatte ist da nicht wahrnehmbar. Die Situation der Uiguren ist allgemein schon bekannt und kommt immer mal wieder zur Sprache. Aber es ist jetzt keine große Protestwelle dort wahrzunehmen. Besonders interessant ist aber der Fall der Türkei, weil hier die türkische Regierung eigentlich ein ziemlich massives Legitimationsproblem hat. Die Regierung unter Erdogan erhebt ja eigentlich gerne den Anspruch, dass sie Stimme der Muslime weltweit ist, insbesondere die Stimme der unterdrückten Muslime. Und dazu kommt dann noch dieses nationalistische Narrativ, dass die Uiguren ja türkische Geschwister quasi sind. Und tatsächlich hat sich Erdogan auch in früheren Jahren genau in dem Sinne geäußert und hat auch schon vor einigen Jahren von Völkermord gesprochen. Und es gibt in der türkischen Bevölkerung tatsächlich viel Sympathie für die Uiguren. Es gibt auch viele Uiguren, die in der Türkei leben. Aber heute ist die außenpolitische Strategie der Türkei eben eine andere. Also Uiguren und gerade die Uiguren auch in der Türkei sollen die Brücke der Türkei zu China darstellen. Und zwar dann in der gemeinsamen Front quasi gegen den Westen und gegen die USA. Also Muslime zusammen mit China gegen die USA. Das ist so das Bild, was man jetzt versucht, so aufzubauen. Tatsächlich wurden Uiguren auch schon aus den Reihen der Regierungspartei ermahnt, dass sie sich doch nicht von den USA gegen China instrumentalisieren lassen sollten. Also das entspricht genau der chinesischen Regierung, die uigurische Stimmen dadurch legitimieren will, dass sie eben diese Leute als Marionetten des Westens darstellt. Kritische Stimmen kommen der Türkei vor allem aus der Opposition, aber vereinzelt. Also insgesamt steht die Türkei hier eher auf der Seite der Chinesen.
Sagt Paula Schrode, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Bayreuth mit einem Schwerpunkt auf islamischen Gegenwartskulturen. Frau Schrode, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank Ihnen.
Und wir bleiben noch ein bisschen in China. Dort wird nämlich seit gestern Neujahr gefeiert, das Frühlingsfest. Es ist das wichtigste chinesische Fest. Traditionellerweise feiert man es mit der Familie. Viele nehmen dafür weite Reisen auf sich. Während religiöse Minderheiten in China also oft bedrängt und verfolgt werden, wie wir eben gehört haben, ist das Neujahrsfest gewissermaßen das andere Extrem. Eine kulturell-religiöse Tradition, die staatlich erwünscht ist und gefördert wird. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Es ist das wichtigste chinesische Fest, das Frühlingsfest, bei dem die Menschen in das neue Jahr feiern. Entsprechend pompös ist die große Neujahrsgala im chinesischen Staatsfernsehen. 5 Stunden Propagandashow, in der zusammen getanzt, gesungen und ein perfektes Land gezeichnet wird, in dem alle friedlich zusammenleben. Natürlich in diesem Jahr auch mit den Maskottchen der Olympischen Winterspiele, die in wenigen Tagen beginnen. Das Jahr des Tigers. In der traditionellen chinesischen Kultur steht dieses Jahr für Tapferkeit, Kraft und Stärke. Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, sollen besonders selbstbewusst sein. Und so ist es auch das gesamte chinesische Volk, wie es im Staatsfernsehen gezeigt wird. Während die große Gala im Fernsehen läuft, sitzen die Familien zusammen am Tisch und essen und plaudern. Die Gerichte können dabei im Norden, Süden, Osten und Westen des Landes sehr unterschiedlich sein. Traditionell schenken die Älteren den Jüngeren rote Umschläge mit Geld. Diese nennt man Hongbao. Die rote Farbe der Umschläge soll Glück und Wohlstand bringen. Die allermeisten Einkaufsläden und Restaurants haben über die Feiertage geschlossen. Mehrere Tage hintereinander haben die Menschen in China für das Frühlingsfest frei. In den Straßen Shanghais sieht man überall rote Lampions. An den Türen und geschlossenen Rollläden der Geschäfte hängen rote Banner mit der Aufschrift Glück. Auch zu Hause dekorieren die Menschen mit diesen kleinen Plakaten mit Sprüchen drauf, zum Beispiel: Frieden, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen und dass jeder Tag ein guter Tag wird. Die einzigen Orte, an denen am Neujahrstag viel los ist, sind die Tempel. Dort zünden die Menschen Räucherstäbchen an und beten zu den Gottheiten, um Segen und Glück für das neue Jahr zu erhalten.
Das Jahr des Tigers hat begonnen. Aus China war das Eva Lambi-Schmidt. Religionskritik, die hat viele Facetten. Sie reicht von Klassikern wie Marx, Nietzsche, Feuerbach bis hin zum ganz profanen Kirchenaustritt. Die Nigerianer L. Nathan John und Alaba Onajin haben sich für das Medium Comic entschieden. Mit Worten und Bildern kritisieren sie die Kirche. Oder genauer, es geht ihnen um freikirchliche Prediger in Nigeria, um Doppelmoral und Machtmissbrauch. Der Comic heißt Lagos, Leben in Suburbia und Andrea Heinze stellt ihn vor.
Reverend Akpobori ist ein Mann mit klaren Zielen. Das wird schon auf den ersten Seiten des Comics klar. Sonntagmorgens fährt er laut hupend durch den dichten Verkehr der 14 Millionen Einwohnerstadt Lagos. Seine Familie stellt er öffentlich im Gottesdienst bloß, weil sich die Frauen schminken. Er wirft ihnen Eitelkeit vor. Und seine fiktive Kirche, die Reformed End Time Ministries, begeistert er mit charismatischen Predigten und Gottesdiensten mit Wunderheilungen, für die er allerdings Tagelöhner engagiert.
Ich mochte die Typen vom letzten Mal nicht. Die haben zu viel gekostet. Wenn wir nur die Ganoven nicht brauchen würden. Man muss dem Glauben halt nachhelfen.
Ausgedacht hat sich das Setting Elnathan John, ein in Nigeria mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller. Alle Charaktere in dem Comic hat er so holzschnittartig angelegt wie den des Reverend Akpobori. Da sind die liberalen Nachbarn, denen der Reverend auf die Nerven geht mit seiner zur Schau gestellten Rechtschaffenheit und durch seine viel zu lauten Gottesdienste. Die Tochter des Reverends hat Sex vor der Ehe mit dem Nachwuchspastor und sein Sohn ist schwul, was auch in der Realität von weiten Teilen der nigerianischen Bevölkerung verteufelt wird. Diese Charaktere lässt Elnathan John wie in einer Soap gegeneinander antreten und immer neue Konflikte ausfechten. Und mitunter lässt er diese Konflikte urkomisch eskalieren. Elnathan John spart aber auch die bitteren Seiten der Freikirchenszene in Nigeria nicht aus. Der Reverend missbraucht sein Hausmädchen.
Ich erzähl dir mal was von Gott. Wenn du erst einmal so weit bist wie ich, wird dir die Gnade zuteil, Dinge zu tun, die anderen nicht tun können. In Gegenwart der Gnade bedeutet Sünde nichts.
Es ist die vermeintliche geistliche Autorität des Reverends, die das Mädchen schweigen lässt, und das ungeheure Wohlstandsgefälle. Der Reverend ist reich, während das Mädchen mit seiner Arbeit auch ihre blinde Mutter versorgen muss.
Komm schon, ich sehe doch, wie du mich neuerdings anschaust. Tu nicht so. Fass mich an.
All das zeichnet Alaba Onajin mit klaren Linien und satten Farben. Die nigerianische Hitze wird dadurch fast fühlbar. Unübersichtlich wirkt das Getümmel der mitunter engen Straßen in Lagos. Sauber und aufgeräumt die Häuser der bürgerlichen Mittelschicht, die ihren Reichtum hinter hohen Mauern verbirgt, um sich so vor den Armen zu schützen. Und über all dem zeichnet Alaba Onajin den weiten, tiefblauen Himmel, als wäre hier noch viel Luft nach oben. Tatsächlich beschreibt der Schriftsteller Elnathan John in diesem Comic die nigerianische Gesellschaft so divers, dass er für alle einen Ausweg aufzeigt, auch für das Hausmädchen, das bei den liberalen Nachbarn neue Arbeit findet. Und die sind empört, als herauskommt, dass der Reverend das Hausmädchen missbraucht hat. Doch rechtliche Schritte gegen den reichen Prediger scheinen schwierig.
Man kann ihn damit konfrontieren, indem ich es öffentlich mache, um zumindest anderen die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie ihm vertrauen oder nicht. Vielleicht sollten wir doch zur Polizei gehen, dann ist es wenigstens offiziell.
Der Comic Lagos, Leben in Suburbia, geht mit der Freikirchenszene hart ins Gericht. Er zeigt die Bigotterie eines Reverends, für den religiöses Eifern zum Geschäftsmodell wird. Das ist trotz all der bitteren Wendungen unterhaltsam und zeigt so eine nigerianische Nachbarschaft mit all ihren Widersprüchen und jenseits von Armutsklischees.
Andrea Heinze über den Comic Lagos, Leben in Suburbia von Elnathan John und Alaba Onajin. Erschien im Avant Verlag, 224 Seiten, kostet 25 Euro. Und das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ab 20.10 Uhr geht es um die Religion der indigenen Völker Feuerlands. Die Sendung heißt Zu Sternen werden die Toten. Die Sendung finden Sie danach auch online, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten gibt es hier aber erstmal die Sendung Agenda mit Michael Röhl. Da geht es heute um die Debatte ums Gendern. Ich bin Christian Röther und ich bedanke mich für Ihr Dabeisein.